Selbst Energie erzeugen, in Zeiten von Gaskrise und steigenden Strompreisen ein sehr verlockender Gedanke. Macht man sich damit doch unabhängiger von externen Lieferanten und deren Preispolitik. Und auch der Umwelt wird durch die Nutzung von Solarenergie etwas Gutes getan. Es spricht somit einiges für die Anschaffung einer PV- oder Solarthermieanlage. Diese ist aber natürlich erst einmal mit Kosten verbunden. Daher wollen wir uns heute ansehen, wie ihr herausfinden könnt, ob sich eine Solaranlage für euch lohnen würde. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Solaranlagen waren in diesem Jahr gefragt wie nie. Kein Wunder, sorgen sie doch kostengünstig und umweltschonend für Strom bzw. Wärme. Was läge dieser Tage also näher, als über die Investition in eine solche nachzudenken? Wie sich deren Potenzial bestmöglich ausschöpfen lässt, will ich daher mal mit Ariane erörtern. Wie immer schön, dich hier zu haben, Ariane.
Wieder schön, mit dir hier zu sein, Georgina.
Also, Solaranlagen, ökologisch gesehen eine sinnvolle Anschaffung, oder?
Auf jeden Fall. Solare Energie ist erneuerbare Energie. Also, solange die Sonne uns ihre Strahlen schickt, sollten wir sie uns zunutze machen. Denn dabei fällt kein CO2 an. Umwelt und Klima profitieren somit, wenn du auf diese Weise Energie gewinnst.
Das klingt auf alle Fälle schon mal super. Schließt diese positive Ökobilanz denn auch die Herstellung der Solarmodule mit ein?
Das tut sie. Solaranlagen sind so ergiebig, dass der anfängliche Energieaufwand schon nach kurzer Zeit wieder ausgeglichen ist.
Cool.
So dauert es bei PV-Anlagen im Durchschnitt 1 Jahr und 3 Monate. Bei Solarthermieanlagen sind es 2 bis 4 Jahre. Das liegt daran, dass du die auf dem Dach gewonnene Energie direkt nutzen kannst, also keine Verluste hast, wie es bei Strom, der in Kraftwerken erzeugt wird, oder fossilen Brennstoffen, die erst weit transportiert werden müssen, der Fall ist.
Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und das lohnt sich doch sicher auch finanziell, also wenn du die Energie selbst erzeugst, anstatt sie teuer einkaufen zu müssen, oder?
Ja, aber du musst natürlich auch hier die anfänglichen Aufwendungen, also die Kosten, die mit Kauf und Installation der Module verbunden sind, gegenrechnen. Und dann kommt es natürlich darauf an, um was für eine Solaranlage es sich handelt und wie viel Energie sie dir liefern kann.
Klar. Denn es gibt ja zwei Arten, Solarenergie zu nutzen, mittels Photovoltaik und mittels Solarthermie.
Ganz genau. Mit einer Photovoltaik, kurz PV-Anlage, erzeugst du Strom. Eine Solarthermieanlage dagegen dient dazu, Wasser zu erwärmen, ermöglicht dir also beispielsweise eine heiße Dusche oder aber hilft dabei, deine Räume warm zu bekommen.
Das klingt auf jeden Fall beides sehr nützlich. Fangen wir doch aber einfach mal mit Photovoltaik an. Eine Anlage, mit der ich meinen eigenen Strom, ja, gewinnen kann, das ist doch sicherlich eine sinnvolle Investition, oder?
Ja, wenn du vorhast, möglichst viel von dem Strom auch selbst zu nutzen, könnte das in der Tat eine lohnenswerte Anschaffung für dich sein.
Aber es gibt doch auch Geld, wenn ich den bei mir gewonnenen Strom dem allgemeinen Netz zur Verfügung stelle, meine ich mich zu erinnern.
Das stimmt. Dafür erhältst du dann die sogenannte Einspeisevergütung.
Genau.
Die zahlt dir der Staat und zwar ab dem Monat der Inbetriebnahme 20 Jahre lang.
Ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an.
Das stimmt, das Konzept dahinter ist auf jeden Fall gut, denn zu Zeiten, als Photovoltaik noch nicht so gefragt war, hat die Einspeisevergütung einen zusätzlichen Anreiz geboten, in die damals noch echt teuren Anlagen zu investieren. Steigendes Interesse und sinkende Anschaffungspreise haben aber dazu geführt, dass sie immer weiter abgesenkt wurde. Im Juli dieses Jahres lag sie für Anlagen bis 10 Kilowatt Peak bei gerade einmal 6,24 Cent je Kilowattstunde. Dank des Osterpakets beträgt sie vorerst wieder 8,6 Cent. Entscheidest du dich für Volleinspeisung, also nimmst nichts von dem Strom für dich selbst, dann sind es 13,4 Cent. Bei größeren Anlagen sind die Beträge jeweils etwas niedriger.
Aber wenn man die je eingespeiste Kilowattstunde bekommt, ist das doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Das nicht. Allerdings solltest du im Hinterkopf behalten, dass du für den Strom, den du aus dem Netz beziehst, derzeit durchschnittlich 48 Cent zahlen musst.
Ja, okay, das ist natürlich um einiges mehr, da gebe ich dir recht. Dann ergibt es natürlich Sinn, den Solarstrom lieber selbst zu verbrauchen anstelle des Einspeisens.
Genau, denn dessen Stromgestehungskosten liegen je nach Anlagengröße bei lediglich 6 bis 11 Cent die Kilowattstunde.
Stromgestehungskosten?
Damit wird angegeben, wie viel es kostet, einen bestimmten Energieträger in elektrischen Strom umzuwandeln. Mhm. Es werden dabei die Kosten, die während der Laufzeit der Anlage anfallen, also für Anschaffung, Installation und Betrieb, der Menge an währenddessen erzeugter Elektrizität gegenübergestellt. Wenn man die Stromgestehungskosten von Photovoltaik mit denen von Kohle- und Gaskraftwerken vergleicht, dann fallen letztere teils deutlich höher aus.
Alles klar. PV-Anlagen sind also so ergiebig, dass ihr Ertrag die anfänglichen Ausgaben im Laufe ihrer Lebenszeit locker wieder einspielt. Wie lang ist die Lebenszeit etwa?
Das hängt von den einzelnen Komponenten ab. Meist bekommst du aber eine Garantie von 20 bis 25 Jahren. Hm. Und mit den heutigen Modulen sind sogar 30 bis 40 Jahre Laufzeit drin.
Na dann würde ich sagen, hat man ja wirklich lange was von seiner Anlage. Dauert es denn auch genauso lange, bis sie Gewinn abwirft?
Nein, denn je nach Leistung amortisiert sich eine PV-Anlage schon nach 9 bis 15 Jahren.
Oh, das macht sie ja gleich noch attraktiver. Also die Leistung ist eine entscheidende Größe.
Korrekt.
Du sprachst vorhin von Kilowatt-Peak. Gehe ich richtig in der Annahme, dass damit die Leistung gemeint ist?
Das tust du. Der Ertrag einer PV-Anlage wird in Kilowatt-Peak angegeben, wobei ein Kilowatt-Peak ungefähr 1000 Kilowattstunden Strom entspricht. Mhm. Dabei spielt es allerdings auch eine Rolle, ob du im sonnigen Süden wohnst oder hier im Norden, wo die Sonneneinstrahlung geringer ausfällt.
Alles klar. Und je mehr Kilowatt-Peak eine Anlage hat, desto rentabler ist sie?
Könnte man schon sagen. Denn zum einen erhältst du mit einer größeren Anlage mehr Strom, brauchst also weniger Netzstrom und bekommst für den Überschuss die Einspeisevergütung. Mhm. Zum anderen sind die Kosten je Kilowatt-Peak auch geringer, je mehr du davon nimmst.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich mich für eine Anlage mit 8 Kilowatt-Peak entscheide, zahle ich demnach nicht das Doppelte, als wenn ich nur 4 Kilowatt-Peak nehme.
Das hast du. Denn bei kleineren Anlagen liegen die Nettokosten bei ca. 1600 bis 1700 Euro je Kilowatt-Peak. Mhm. Bei größeren sind es dagegen nur 1300 bis 1400 Euro.
Ach.
Somit kommst du auf Bruttokosten von knapp 10.000 bis um die 20.000 Euro für PV-Anlagen in der Größenordnung von 3 bis 10 Kilowatt-Peak, wie sie typischerweise auf Einfamilienhäusern zu finden sind.
Also empfiehlt es sich, das, was ich an Dachfläche habe, auch möglichst auszunutzen?
Nun, eine größere Anlage lohnt sich fast immer mehr als eine kleinere. Aber du solltest dich natürlich vor der Anschaffung erstmal mit einem Solateur beratschlagen. Denn der schaut dann bei einem Ortstermin dein Dach und deinen Stromverbrauch sich an und kann so am besten abschätzen, wie viel Kilowatt-Peak in deinem Fall sinnvoll wären.
Ja, klar. Jedes Dach bringt ja schließlich auch andere Voraussetzungen mit, was so Ausrichtung und dergleichen angeht. Mhm. Und es macht ja auch einen Unterschied, ob der Strom für eine oder für vier Personen gebraucht wird.
Stimmt.
Um nochmal auf die Kosten zurückzukommen. Wie sieht es da eigentlich mit der Förderung aus?
Na, hab mich schon gefragt, wann die Frage kommt.
Jetzt.
Also, anders als bei Heizungen gibt es für PV-Anlagen keine staatlichen Investitionszuschüsse.
Oh.
Denn der Staat zahlte ja die Einspeisevergütung.
Verstehe. Ich muss also schon über das nötige Kapital verfügen.
Nicht unbedingt.
Okay.
Da der Ausbau erneuerbarer Energien ja in unser aller Interesse ist, stellen sowohl die KfW als auch etliche Banken zinsgünstige Kredite zur Verfügung. Meist lässt sich die PV-Anlage damit zu 100% finanzieren. Du brauchst also gar kein Startkapital. Und dann gibt es in einigen Städten noch spezielle Förderprogramme. Mal nur für Stromspeicher, oft aber für ganze Anlagen.
Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal besser an. Und wenn Stromspeicher extra gefördert werden, heißt das dann, dass ich gleich einen zu meiner PV-Anlage dazunehmen sollte?
Nun, Stromspeicher helfen dabei, mehr von dem Solarstrom selbst nutzen zu können.
Mhm.
Denn meist ist es ja so, dass du ihn nicht dann brauchst, wenn er produziert wird, also mitten am Tag, sondern eher abends, nachts oder früh am Morgen.
Mhm.
Und an Sommertagen ist der Ertrag häufig größer als der Bedarf. Dann sorgt ein Speicher dafür, dass der Strom nicht gleich ins Netz fließt, sondern aufbewahrt wird, bis du ihn verwenden kannst.
Klingt gut. Also würdest du empfehlen, auch einen Stromspeicher zu kaufen?
Nicht in jedem Fall.
Okay.
Denn auch diese kosten mehrere tausend Euro. Damit sind sie zwar schon um einiges billiger als noch vor ein paar Jahren. Und auch die Förderung, welche meist mehrere hundert Euro je Kilowattstunde Speicherkapazität umfasst, senkt nochmal die Kosten. Trotzdem solltest du vorher nachrechnen, ob sich in deinem Fall einer lohnen würde.
Mhm.
Vor allem aber musst du darauf achten, dass du ihn nicht zu groß dimensionierst. Denn seine Anschaffung lohnt sich nur dann für dich, wenn er auch zu deinem Stromverbrauch passt. Liegt dieser beispielsweise bei 4000 Kilowattstunden im Jahr, sollte die Speicherkapazität 6 Kilowattstunden nicht übersteigen. Bei einem höheren Stromverbrauch muss dann auch die Leistung der PV-Anlage mit betrachtet werden.
Gut zu wissen. Also auch da am besten wieder den Rat der Fachleute einholen.
Würde ich empfehlen, ja.
Okay. Das war ja schon mal eine ganze Menge an Informationen. Ich würde mal sagen, bevor du uns noch etwas zur Solarthermieanlage erzählst, fasse ich erstmal kurz zusammen, was ich gerade über PV-Anlagen gelernt habe.
Klingt nach einer guten Idee.
Also, die Gewinnung von Solarstrom lohnt sich sowohl aus Klima- als auch aus finanzieller Sicht. Am sinnvollsten ist die Anschaffung einer PV-Anlage dann, wenn ihr den Strom vorrangig selbst nutzen wollt. Denn da die Einspeisevergütung für nicht genutzten Strom geringer ist als die Kosten des Netzbezugs, profitiert ihr vor allem dadurch, dass ihr weniger Strom einkaufen müsst. Ein Stromspeicher kann euren Eigenverbrauch erhöhen, sollte aber zu eurer Anlage und zu eurem Strombedarf passen.
Genau, denn wenn er zu groß dimensioniert ist, sind deine Ausgaben am Ende höher als deine Einsparung.
Guter Punkt. Was die PV-Anlage angeht, solltet ihr diese dagegen ruhig etwas größer ausfallen lassen, denn dann habt ihr nicht nur einen höheren Ertrag, sondern zahlt auch in Bezug auf die Leistung weniger als bei einer Kleinanlage. Somit rentiert sich eine größere Anlage teils auch schon nach nur 9 Jahren. Und mit einer Laufzeit von 30 bis 40 Jahren habt ihr auch langfristig etwas von dieser Investition.
Ja, sehr schön zusammengefasst.
Danke dir. Ja, dann kommen wir noch einmal zur zweiten Form der Solaranlagen, Solarthermie. Du hast vorhin gesagt, dass hierbei die Sonnenenergie genutzt wird, um Wasser zu erwärmen.
Genau. In erster Linie sorgt sie dafür, dass dir im Haus warm Wasser zur Verfügung steht.
Um zum Beispiel nach der Arbeit ein entspannendes Bad zu nehmen.
Zum Beispiel. Normalerweise übernimmt deine Heizung die Erwärmung des Brauchwassers. Mit einer Solarthermieanlage können aber, übers Jahr verteilt, 60% der dafür notwendigen Energie solar gedeckt werden.
Meine Gasheizung muss also nur noch 40% zur Warmwasserbereitung beitragen.
Korrekt. Und im Sommer kann sie sogar ganz ausbleiben.
Hm.
Denn dann brauchst du ja nicht heizen und die Solarenergie reicht zur Deckung des Warmwasserbedarfs aus.
Das nenne ich direkt mal total praktisch.
Allerdings, besonders weil du da einiges an Kosten einsparst.
Mhm.
Gerade mit einer Gasheizung und den aktuellen Gaspreisen kommen da schnell mehrere hundert Euro im Jahr zusammen.
Also nicht nur praktisch, sondern auch total lohnenswert. Was muss ich denn aber für so eine Solarthermieanlage überhaupt ausgeben?
Nun, das hängt auch wieder von deinem Verbrauch ab. Und im Gegensatz zur PV-Anlage, wo größer besser ist,
mhm,
sollte hier bedarfsgerecht geplant werden.
Okay.
Denn du kannst die Wärme ja nicht wie den Strom einfach in ein Netz einspeisen. Es gibt zwar Wärmenetze, aber die stehen nicht überall zur Einspeisung zur Verfügung. Wenn du also eine Solarthermieanlage zu groß auslegst, dann hast du im Sommer mehr Leistung, als du gebrauchen kannst.
Mhm.
Und im Winter, wenn die Sonne weniger stark scheint, würde dir eine Überdimensionierung nicht wirklich mehr Ertrag bringen.
Ja, ergibt Sinn.
Des Weiteren hängen die Preise auch von der Art des Kollektors ab. So kommen Vakuumröhrenkollektoren auf ungefähr die doppelten Kosten wie Flachkollektoren.
Sind die denn auch besser?
Nun, sie sind ergiebiger, also bringen mehr Ertrag auf geringerer Fläche.
Okay.
Um den Warmwasserbedarf einer Person zu decken, sollte ein Vakuumröhrenkollektor 0,8 bis 1 Quadratmeter groß sein. Mit einem Flachkollektor benötigst du dagegen 1,2 bis 1,5 Quadratmeter.
Ah, okay. Interessant.
Und da du dein Bad ja wahrscheinlich nicht zur Mittagszeit nimmst, brauchst du dann auch noch einen Speicher für das warme Wasser. Der sollte pro Hausbewohner eine Kapazität von 60 bis 80 Liter aufweisen.
Okay, für, sagen wir mal, ein 4-Personen-Haushalt bedeutet das dann...
Eine Dachfläche von 3,2 bzw. 6 Quadratmetern sowie ein Warmwasserspeicher von 240 bis 320 Liter.
Perfekt ausgerechnet, mal eben so schnell im Kopf. Ich beneide dich.
Ja, total spontan. Preislich liegst du da dann für alles zusammen bei ca. 4.000 bis 6.000 Euro.
Okay.
Und bevor du fragst, da es sich bei der Solarthermieanlage um einen Wärmeerzeuger handelt, gibt es auch für sie die Heizungsförderung im Rahmen der BEG.
Wuhu! Wie hoch war die nochmal?
25% auf Anschaffung und Installation. Also auf alles außer Tiernahrung.
Aha.
Investierst du nicht nur in Solarthermie, sondern erneuerst gleich deine gesamte Heizungsanlage, kann der Fördersatz sogar höher ausfallen.
Oh.
So bringt dir die Kombination mit einer Wärmepumpe zu einer EE-Hybridheizung einen Zuschuss von bis zu 40% ein.
Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Dann amortisiert die sich doch bestimmt auch recht schnell, oder?
Nun ja, die Amortisation erfolgt nach durchschnittlich 15 bis 18 Jahren.
Oh.
Ist also etwas länger als bei der PV-Anlage.
Mhm.
Und ihre Laufzeit ist mit 20 bis 30 Jahren generell ein wenig kürzer.
Also lohnt sie sich weniger?
Nun, du kannst Äpfel nicht mit Birnen bzw. Strom mit Wärme vergleichen. Eine PV-Anlage lohnt sich schon in den meisten Fällen. Bei Solarthermie kommt es darauf an, wie hoch dein Verbrauch an warmem Wasser ist und womit du es derzeit erwärmst.
Okay.
Und auch wenn du planst, dir einen neuen Wärmeerzeuger zuzulegen, kann die gleichzeitige Anschaffung einer Solarthermieanlage für dich von Vorteil sein.
Wie das?
Nun, ab 2025, vielleicht sogar schon ab 2024, dürfen ja nur noch Heizanlagen installiert werden, die zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Mhm.
Und wenn du dann deinen alten Gas- oder Ölkessel einfach nur gegen ein neueres Modell austauschen willst, brauchst du dann schon zusätzlich ein oder mehrere regenerative Heizsysteme, die diesen unterstützen und so deinen Bedarf an fossilen Brennstoffen senken. In Frage kämen da dann zum Beispiel ein Pelletofen, eine Brauchwasserwärmepumpe oder eben eine Solarthermieanlage.
Alles klar. Solarthermie lohnt sich also vor allem in Kombination mit fossil betriebenen Heizsystemen.
Genau. Und wenn du möglichst viel von ihren ökologischen Vorzügen profitieren möchtest, empfiehlt es sich, eine zu nehmen, die nicht nur Brauchwasser erhitzt, sondern zusätzlich auch bei der Erwärmung des Heizwassers hilft. Also eine heizungsunterstützende Solarthermieanlage.
Klingt vielversprechend. Tell me more, tell me more.
Also, im Vergleich zur reinen Warmwasseranlage ist eine, die auch zur Heizungsunterstützung dienen soll, größer und leistungsfähiger.
Mhm.
Ihre konkreten Ausmaße richten sich dabei nach dem Wärmebedarf des jeweiligen Gebäudes. Über den haben wir ja schon in den vorherigen Folgen gesprochen.
Je schlechter ein Haus gedämmt ist, desto mehr muss die Heizung leisten, um für warme Räume zu sorgen.
Ja, sehr schön. Also im Gegensatz zum Wasserbedarf, der sich nach der Anzahl der Personen richtet, kann man hierbei keine pauschalen Aussagen treffen.
Okay.
Der ungefähre Durchschnitt liegt jedoch bei einer Kollektorfläche von 10 bis 15 Quadratmetern sowie einem Pufferspeicher mit 600 bis 800 Litern Fassungsvermögen.
Mhm.
Preislich kommst du dann auf so 8.000 bis 10.000 Euro. Fördertechnisch gilt das gleiche wie bei der reinen Warmwasseranlage.
Alles klar. Und welche Einsparungen bringt so eine heizungsunterstützende Solarthermieanlage mit sich?
Die liegen in dem Fall bei 20 bis 30%. Hast du beispielsweise einen Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr, dann übernimmt die Anlage also 4.000 bis 6.000 davon. Und es geht also auch hier wieder, je höher dein Bedarf und je teurer dein jetziger Energieträger, desto eher lohnt sich Solarthermie für dich.
Also habe ich mehr davon in einem unsanierten Altbau, der mit Gas oder Öl beheizt wird, als in einem gut gedämmten Neubau mit Wärmepumpe.
Ja, genau richtig. Eine Kombination von Wärmepumpe und Solarthermie ist natürlich möglich, aber wenn du nur nicht so viel Platz auf deinem Dach hast und dich entscheiden musst, ob du eher ein paar PV-Paneele mehr anbringst oder auf Solarthermie setzt, dann würde ich dir zu ersterem raten.
Okay.
Denn gerade in der Übergangszeit lässt sich auf diese Weise doppelt profitieren. So kannst du die Wärmepumpe dann mit Solarstrom betreiben, wodurch du weniger vom teuren Netzstrom brauchst.
Mhm.
Und andererseits steigerst du damit deinen Eigenverbrauch. Mhm. Und gerade der ist es ja, der eine PV-Anlage so lohnenswert macht.
Das nenne ich mal ein Schlusswort. Schön den Bogen zurück zum Anfang gespannt. So mag ich das.
Gern geschehen.
Okay, dann würde ich mich auch hier noch einmal an einer Zusammenfassung versuchen. Also, Solarthermie gibt es in zwei Ausführungen. Entweder nur zur Warmwasserbereitung oder auch ergänzend zur Heizungsunterstützung. Im ersten Fall entscheidet der Wasserbedarf der Hausbewohner über die Größe der Kollektorfläche, im zweiten Fall der Wärmebedarf des Gebäudes.
Deshalb ihr für eine heizungsunterstützende Solarthermieanlage mehr Platz auf eurem Dach einplanen müsst.
Genau, Planung ist in beiden Fällen sehr wichtig, da ihr bei einer Überdimensionierung nur mehr Kosten, aber nicht mehr Ertrag habt. Allgemein lässt sich sagen, dass sich Solarthermie vor allem dann für euch lohnt, wenn ihr einen hohen Bedarf und hohe Heizkosten habt. Auch da empfiehlt es sich natürlich vorher mal mit einem Solateur zu schnacken. Und wenn ihr von uns noch mehr zu dem Thema hören wollt oder andere Themen habt, die euch interessieren, dann lasst es uns gerne über energetischeffizient@daa.net wissen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr mögt. Für heute verabschieden wir uns aber erstmal. Ariane, ich danke dir für all die umfassenden Informationen.
Und ich dir für all deine interessierten Fragen, Georgina.
Dann wünsche ich uns allen auf jeden Fall erstmal schöne, viele sonnige Tage.
Oh, dem schließe ich mich gerne an. Ciao.